wenn all diese Länder dann eigentlich doch so sehr unterschiedlich funktionieren, wie kann es sein, dass dann trotzdem eigentlich in allen Ländern diese Krise des Konservatismus eben doch deutlich zutage tritt? Und dann kann man ja die Frage stellen, gibt es da dann eben auch für diesen mehr oder weniger uniformen Effekt irgendwelche Faktoren, die ähnlich uniform wären? Und um das vorwegzunehmen, das würde ich verneinen, glaube ich.
Wir sind Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk Social Science to Me. Mein Name ist Florian Wetzel und ich bin eine der neuen Stimmen im Redaktionsteam. Heute zu Gast ist Professor Thomas Biebricher. Thomas Biebricher ist an der Goethe-Uni Heisenberg-Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Theorie. In seiner Forschung beschäftigt er sich viel mit politischen Ideologien. Seine Habilitation hat er zur politischen Theorie des Neoliberalismus verfasst. Seit vielen Jahren arbeitet er auch intensiv zu Konservatismus. 2023 ist dazu sein jüngstes Buch Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus bei Suhrkamp erschienen. Mit diesem Buch ist es ihm gelungen, auch über die engen Wissenschaftsgrenzen hinaus Interesse zu wecken. Seitdem ist Thomas Biebricher auch in der medialen Öffentlichkeit regelmäßig präsent. Gerade zum Umgang der Union mit der AfD und zur Brandmauerdebatte war seine Expertise zuletzt regelmäßig gefragt. Ich spreche mit Thomas Biebricher über seine konservative Krisendiagnose und was sie für Deutschland bedeutet. Außerdem möchte ich von ihm wissen, wie er sich erklärt, dass die AfD gerade so viel Zuspruch erfährt und was der gemäßigte Konservatismus dagegen tun kann. Ihr erfahrt auch, warum Mitte-Rechtsparteien laut Biebricher für Demokratien so wichtig sind. Warum sich am Schicksal der Union, also womöglich das Schicksal unserer liberalen Demokratie, entscheidet. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Herr Professor Biebricher, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir interessieren uns ja auch immer ein bisschen dafür in unserem Podcast, warum unsere Gäste das machen, was sie machen. Können Sie vielleicht erstmal so ein bisschen erzählen, warum sind Sie Politikwissenschaftler geworden? Warum haben Sie das Studium gewählt und wie ging es dann weiter für Sie?
Ja, also das ist gar keine so spannende Geschichte. Ich hatte eigentlich immer ab so ungefähr der gymnasialen Oberstufe Interesse an Politik und habe mich so zum Politikwissenschaftsstudium entschlossen, allerdings ursprünglich mit dem Karriereziel eher in die Journalistik zu gehen, muss ich sagen. Und habe dann mich für Freiburg entschieden, weil da die Möglichkeit war, im Rahmen von Magisterstudiengang damals wissenschaftliche Politik, wie es damals hieß oder noch immer heißt in Freiburg, in Verbindung mit Wirtschaftspolitik und öffentlichem Recht zu studieren. Das schien mir sinnvoll zu sein, so ganz in einer Luhmannschen Denkweise oder auch mit einer hegelschen Denkweise eben die unterschiedlichen Sphären der Gesellschaft betrachten zu können und die zueinander bringen zu können. Und habe das eigentlich auch nie bereut, muss ich sagen, die Wahl. Und habe dann aber auf der Grundlage von einigen vielen Praktika, muss ich wirklich sagen, bei Zeitungen festgestellt, dass möglicherweise die Journalistik doch nicht ganz das Wahre für mich ist. Und dann, manchmal ist es eben so, dass einem dann so die Möglichkeit in den Schoß fällt, in der Akademie, in der Universität zu bleiben. Das war eine Schwangerschaftsvertretung bei mir und so war ich dann auf einmal im Betrieb drin.
Und gab es irgendeine Art von Erweckungserlebnis bei Ihnen, vielleicht schon zu Schulzeiten, also irgendein Text oder ein Autor, Autorin, irgendwas, wo Sie gedacht haben, hey, Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht, das ist genau mein Ding.
Also ich glaube, so würde ich es nicht sagen. Mein Erweckungserlebnis kam eigentlich nach einer Phase der Ernüchterung, während ich studiert habe, am Anfang in Freiburg, wo ich nach so 3-4 Semestern eigentlich das Gefühl hatte, ich weiß nicht so ganz genau, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich da auf eine Art und Weise affiziert werde von den Dingen, die wir dann da gemacht haben und gelesen haben, die für mich so richtig aufregend und spannend ist. Und dann bin ich für ein Jahr, für ein Studienjahr nach Kanada gegangen, an die Queen's University in Kingston, und habe da also durch eine Verkettung von glücklichen Umständen letztendlich solche Graduate-Kurse besuchen können, die mich eigentlich komplett überfordert haben, aber die mich eben in Kontakt gebracht haben mit wirklich interessanten Autoren und Autorinnen und Texten. Und da habe ich zum ersten Mal einen Text von Michel Foucault gelesen und das war relativ wegweisend für mich, muss ich sagen.
Sie haben dann ja, glaube ich, auch Ihre Promotion zu Foucault und Habermas gemacht, richtig?
Ja, das stimmt und das geht zurück tatsächlich auf einen Fingerzeig, den ich in Kanada erhalten habe. Ich war da in einem Seminar, The Politics of Identity hieß es damals schon, Ende der 90er Jahre, wo man immer wieder darauf verwiesen hat, dass Identitätspolitik eben Essentialismus ist und dass man bitte die Finger davon lassen sollte, gerade aus einer queeren Perspektive. Unsere Dozentin war eine offen lesbische Frau, die uns das immer wieder gepredigt hat. Und jedenfalls sagte sie am Ende dieses Kurses zu mir, ich hatte meine Termpaper alle über Foucault geschrieben und ein bisschen über Nikos Polanzas auch. Und dann sagte sie zu mir, aber du bist doch Deutscher, also jetzt gar nicht essentialistisch. Aber es wäre doch mal interessant, so eine vergleichende Untersuchung zu machen zwischen Habermas und Foucault. Und soweit sie wüsste, hätte das noch niemand gemacht und es wäre doch eigentlich ganz spannend. Und daraufhin habe ich nach meiner Rückkehr dann aus Kanada angefangen, Habermas zu lesen. Und so kam dann eins zum anderen.
Jetzt haben Sie Kanada ja schon angesprochen. Sie haben dann ja später, was ich auch ganz interessant fand, recht lange auch noch in den USA gelebt und gearbeitet, ne? Können Sie da mal noch ein bisschen was zu erzählen, wie das dazu kam und wie das so war?
Ja, das kam dazu, dass es ein DAAD-Programm gibt. Das ist ein Langzeitlektorenprogramm. Das gibt es auch immer noch. Das ist mittlerweile ein bisschen eingedampft. Aber da kann man eben über den DAAD bis zu 5 Jahre an eine Universität in die USA gehen, also die halt offiziell die Stelle ausschreiben und dann in Verbindung mit dem DAAD eben den Auswahlprozess machen und das Gehalt wird zur Hälfte vom DAAD und von der Universität dann finanziert. Und ich landete dann in Gainesville an der University of Florida. Gainesville sagt einem nichts, das ist auch, obwohl es in Florida ist, nicht am Meer. Es war mir bis dahin nicht bekannt, dass es Städte gibt in Florida, die nicht am Meer sind. Aber das war eine extrem spannende und auch sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Das ist ein richtiges College-Städtchen, das extrem liberal ist, aber eben inmitten von einem sehr konservativen Umfeld eigentlich ist, also jetzt rein geografisch gesprochen. Und es war vor allem, und das hat die Zeit für mich geprägt, es war vor allem schon eine sehr kontroverse Zeit damals, dahin zu gehen überhaupt in die USA, weil es war 2003 und der Irakkrieg war gerade begonnen worden von den USA. Und ich war damals dort und in meiner Studierendenschaft waren die politischen Positionen schon sehr breit gefächert, um es mal so zu sagen. Also da waren auch sehr konservative junge Studierende dabei. Und es war eine Zeit, die mich in gewisser Weise, glaube ich, repolitisiert hat, kann man, glaube ich, sagen. Und ich das Gefühl hatte, ich musste involviert sein eigentlich in den aktuellen politischen Debatten und konnte mich nicht verlegen auf eher philosophische Erwägungen und Betrachtungen, weil eben dieser Krieg und was es auch mit der amerikanischen Gesellschaft gemacht hat. Und ich, wie gesagt, ich saß eben auch bei meinen Studierenden, weil man sich da irgendwie dazu verhalten musste, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und das war insofern eben, glaube ich, auch eine wichtige Zeit für mich, weil es mich schon wieder so zurückgezogen hat aus so einer gewissen Elfenbeinturmposition hin zu politischeren Debatten.
Interessant. Würden Sie dann da, wenn Sie sagen, auch damals ja eigentlich schon eine Polarisierung, zumindest in dem universitären Umfeld, sehen Sie da Parallelen zu heute von damals schon betrachtet?
Also man hat damals schon viel drüber gesprochen, aber damals hat eigentlich die Politikwissenschaft immer wieder darauf hingewiesen, also in Form von diversen Studien, dass es zu der damaligen Zeit eher noch eine Elitenpolarisierung war, die auch ein Stück weit inszeniert war, also eben von Politikern und Politikerinnen, die das auch also stärker zugespitzt haben, als es eigentlich letztendlich in der Bevölkerung vorhanden war, diese Art von Polarisierung. Aber ich würde eben sagen, da ist eigentlich schon der Anfang von der Bewegung, die dahin geführt hat, dass wir eben auch in der Bevölkerung mittlerweile eine starke Polarisierung haben in den USA. Also wenn man das eben 20 Jahre lang vorgelebt kriegt, sozusagen im politischen Leben von den Repräsentanten, dann färbt das irgendwann ab auf das Elektorat. Aber damals war es tatsächlich noch so, dass man, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen aus der Politikwissenschaft haben das damals untersucht, empirisch auch, und kamen zu dem Ergebnis, dass es eben wirklich auf der Ebene der Bevölkerung noch nicht so stark der Fall war. Aber es war schon eben klar, dass es jetzt nicht einfach nur einer der üblichen Kulturkämpfe über politische Korrektheit oder sowas war, sondern da ging es schon ans Eingemachte. Und man vergisst das natürlich auch manchmal vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der USA, die natürlich dramatisch ist. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, denke ich. Aber die Bush-Jahre waren eben auch schon sehr dramatische Jahre, muss man einfach sagen.
Wie hat Sie denn dann Ihr Weg letztlich nach Frankfurt geführt? Also Sie sind ja nicht erst als Professor hierher gekommen, sondern waren ja auch schon vorher recht lange da. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich war sehr hin und her gerissen, ob ich in den USA versuchen sollte zu bleiben, weil es mir da auch sehr gut gefallen hat. Und ich hatte sehr, also ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen da und habe mich da wohl gefühlt, wo ich war. Und habe dann aber die Befürchtung gehabt, dass man das irgendwann mal vielleicht bereut, dann nicht doch nochmal Deutschland eine Chance gegeben zu haben. Und habe dann die Fühler ausgestreckt. Das war aber kompliziert, weil ich eben direkt nach meiner Promotion in die USA gegangen bin und einfach überhaupt gar kein Netzwerk hatte, muss man einfach sagen. Also meine Promotion war dann erschienen 2005. Und die war hier im Campus Verlag in der Reihe des Instituts für Sozialforschung glücklicherweise erschienen. Und deswegen kannten mich hier in Frankfurt zumindest ein paar Leute. Ansonsten, also kannte ich niemanden und ich glaube auch mich kannte niemand eigentlich. Und dann habe ich mich beworben für eine Stelle am Exzellenzcluster. Das war die Stelle von einem Nachwuchsgruppenleiter, wie das damals hieß. Und habe mich da beworben mit einem Projekt zum Thema Neoliberalismus und bin eingeladen worden zum Gespräch und bin dann eben auch tatsächlich genommen worden. Zu meiner großen Freude, muss ich sagen. Mhm.
Wie haben Sie denn so Ihren eigenen Karriereweg dann wahrgenommen? Ist ja gerade so im wissenschaftlichen Nachwuchs jetzt zuletzt auch viel debattiert worden. Es ist alles so schwierig, die Bedingungen, und alles so unsicher und so prekär. Hat sich das so in der Zeit zwischen Promotion und Berufung auch ein bisschen durch Ihre Karriere gezogen, dass es irgendwie steinig war, oder war Ihr Weg eigentlich relativ klar?
Ja, also er war vor allem sehr lang und das sagt schon relativ viel darüber aus. Also ich war also 15 Jahre lang auf befristeten Verträgen nach meiner Promotion, und das schon eine lange Zeit. Und ich kann mich aber trotzdem eigentlich nicht beklagen, weil ich in der Zeit eigentlich immer also sehr schöne Positionen inne hatte und tolle Jobs an tollen Standorten hatte und eben auch nicht gezwungen war, nun die ganze Zeit von Semester zu Semester die Uni zu wechseln und immer zu gucken, wo ich unterkomme. Und von daher war es immer noch privilegiert. Andere Kolleginnen und Kollegen machen ganz anderes durch oder haben ganz anderes durchzumachen, aber es war einfach eine extrem lange Zeit, und es gab ein, zwei Momente, wo es immer schon sehr knapp war, bevor man dann vielleicht doch rausgekickelt wird aus dem Wissenschaftssystem. Und es ging natürlich auch nur deshalb, weil ich eben über sehr lange Zeit in der Zeit im Ausland war oder dann eben über Drittmittelprojekte angestellt war. Aber ja, also so lange auf befristeten Verträgen zu sein, will man eigentlich niemandem empfehlen. Und von daher würde ich schon sagen, im Endeffekt war es schon schon ein bisschen ein steiniger Weg, kann man glaube ich schon sagen.
Würden Sie da NachwuchswissenschaftlerInnen oder noch Studierenden, die so sich das auch vorstellen können, hätten Sie irgendeinen Rat, den Sie geben können, wie es klappt? Oder?
Ich denke, man muss sich früh vernetzen, man muss früh publizieren, und das sind alles immer nur notwendige Bedingungen, weil einfach so viel Kontingente Faktoren dann hinzutreten, da muss schon dann viel zusammenpassen, was man eben wirklich schlecht kontrollieren kann. Man kann eigentlich immer nur praktisch die Basis dafür schaffen, das habe ich auch getan, aber letztendlich hat es dann eben doch nie gereicht. Und ich glaube, man muss schon eine große Frustrationstoleranz einfach mitbringen in dem Job, weil es eben schon eine ganze Weile dauern kann und einem niemand so genau erklären kann, warum es dann so lange dauert. Und man sich schon sehr engagiert teilweise und dann eben aber doch nicht auf einer unbefristeten Stelle landet. Und es ist natürlich auch, wie soll man sagen, ist auch nicht ganz optimal, die ganze Zeit immer nur dieses eine Ziel vor Augen zu haben. Das ist auch eigentlich nicht das Ideal von einer Karriere, wie man sie sich vorstellt eben. Ne? Also und man würde sich schon hoffen, dass sich da irgendwas tut in der Struktur des Wissenschaftssystems. Ich bin allerdings eher skeptisch irgendwie, ob es da zu großen Reformen kommt. Aber ich denke schon, dass man jetzt gerade auch in meinem Fach ja schon sehr überzeugt sein muss von dem, was man da tut und auch sehr überzeugt davon sein muss, dass der Weg oder nicht der Weg an die Universität, die Option an der Uni zu bleiben letztendlich, dass das das Richtige für einen ist, weil wie gesagt, man macht schon ein paar Erfahrungen, die einen möglicherweise daran zweifeln lassen.
Jetzt sind Sie ja mittlerweile Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Theorie. Können Sie mal auch vielleicht für studentische ZuhörerInnen erklären, was ist eigentlich politische Theorie als Teilgebiet der Politikwissenschaft?
Ja, ich würde sagen, wir sind so die Grundlagenforschungsabteilung in gewisser Weise für die Politikwissenschaft, die zumindest auch die Aufgabe hat, den empirischen Kolleginnen und Kollegen zuzuarbeiten, dahingehend, dass wir allgemeinere Überlegungen anstellen können, die können analytischer oder vor allem natürlich auch normativer Natur sein und so ein bisschen das Denkmaterial vielleicht bereitstellen für das, was dann auch gerade in den empirischen Subdisziplinen operationalisiert werden kann, womit man arbeiten kann, woraus man Hypothesen entwickeln kann. Aber ich würde schon sagen, dass wir, also das ist ja auf jeden Fall ein Aspekt, ein bisschen fürs Grundsätzliche zuständig sind und uns mit Sinn und Zweck von Politik beschäftigen und eben nicht nur versuchen, Hypothesen empirisch zu überprüfen oder zu falsifizieren. Und gleichzeitig aber natürlich, also es ist jedenfalls meine Sichtweise, schon darauf angewiesen sind, eben im Austausch mit allen anderen Subdisziplinen zu arbeiten. Und so verstehe ich schon mein Fach auch oder auch meine persönliche Forschungspraxis, verstehe ich als eine kollaborative Praxis, die schon ganz viel versucht, was heißt ganz viel, aber eben versucht, immer hier und dort Dinge aufzunehmen, die eben in den anderen Subdisziplinen bearbeitet werden. Weil man sonst eben ja doch sehr in der Luft hängt, möglicherweise. Also ich würde würde jederzeit alle verteidigen, die eben auch so eine Art von freistehender, analytischer und philosophischer Theorie betreiben. Das soll auf jeden Fall und hat seine Berechtigung auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich meine eigene Praxis verstehe. Es wird eben manchmal natürlich so eine Frontstellung aufgemacht zwischen den diversen Subdisziplinen und also ich will das auch nicht leugnen, dass es natürlich da unterschiedliche Auffassungen gibt, methodologischer Natur, manchmal auch einfach wissenschaftstheoretischer Natur, also was wir überhaupt machen, in welcher Art und Weise das eben als Wissenschaft bezeichnet werden kann. Da gibt es eine gewisse Bandbreite von Perspektiven darauf. Aber ich denke schon, dass wir als Politikwissenschaft ganz gut beraten sind, eben das Fach in seiner ganzen Breite eben auch tatsächlich als solches aufrechtzuerhalten und dessen Integrität zu wahren eben. Also wir sind mit vielen Kontexten konfrontiert, in denen versucht wird, die Theorie so ein bisschen rauszuschieben und ein bisschen stärker noch zu marginalisieren, als das sowieso schon der Fall ist. Aber ich glaube nicht, dass das der Politikwissenschaft insgesamt tatsächlich zuträglich ist.
Mhm, ja. Wenn wir dann zu Ihrer Forschung jetzt kommen, also Ihr letztes Buch, was Sie geschrieben haben, Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus aus dem Jahr 2023, ist ja damals schon auch, kann man glaube ich sagen, recht breit rezipiert worden, auch so in der medialen Öffentlichkeit und hat ja wahrscheinlich in den letzten Jahren eher noch an Relevanz gewonnen als verloren. Wie würden Sie denn erstmal diese Krisendiagnose, die ja schon im Titel mitschwingt, beschreiben, worin besteht denn die Krise des Konservatismus?
Also mittlerweile würde ich das, glaube ich, so beschreiben, das ist so ein bisschen anders im Buch, aber mittlerweile würde ich es, glaube ich, so beschreiben, dass es so drei Phänomene sind oder drei Manifestationen sind. Also es ist einmal die Tatsache, dass eben einfach konservative Parteien mit der Rechtsparteien an Zustimmung verlieren und die teilweise sehr, sehr, sehr klein werden. Also natürlich nicht alle, da muss man differenzieren. Aber so das Gesamtbild ist schon so, dass die rechte Mitte insgesamt unter Druck steht, wenn man sich den europäischen Kontext anguckt. Dann ist es auf jeden Fall so, dass wir einige wirklich schwergewichtige Parteien aus der Vergangenheit haben, die doch sehr, sehr stark reduziert worden sind im Wählerzuspruch. Also wenn man an Frankreich beispielsweise denkt, Les Républicains, das ist die frühere gaullistische Partei, die staatsprägend war und heute eben eine sehr überschaubare Rolle spielt, ich will es mal so sagen. Und man könnte noch viele Beispiele hinzufügen. Und das andere Phänomen oder die andere Manifestation der Krise ist eine Selbstradikalisierung von Mitte-Rechtsparteien, die dann eben irgendwann nicht mehr Mitte-Rechtsparteien sind, sondern einfach Rechtsparteien. Und sich immer weiter eben in Richtung des rechten Randes orientieren. Dafür gibt es im Moment sicherlich das prominenteste Beispiel der Conservative Party in Großbritannien. Also es gibt natürlich in Ost- bzw. in Mitteleuropa gibt es auch Fälle wie die Peace beispielsweise, aber ich würde sagen, jetzt wirklich das spektakulärste Beispiel ist schon tatsächlich die Conservative Party, eben wirklich weit an den rechten Rand gerückt sind. Und das dritte oder die dritte Manifestation ist in gewisser Weise eine Kombination von beidem. Das ist nämlich die Zusammenarbeit einfach mit rechten oder rechtsautoritären Parteien, sollte ich korrekterweise sagen. Weil da kommt beides zusammen eigentlich. Also es ist ein Symptom von Mitte-Rechtsparteien, die einfach zu schwach sind, um aus eigener Kraft eben die Regierung zu stellen, was so selten genug der Fall ist, natürlich in einem Vielparteiensystem, aber eben möglicherweise auch keine Partner mehr in der Mitte finden oder links von sich finden und eben auch selbst so weit nach rechts gerückt sind, dass für sie eben die Zusammenarbeit mit rechtsautoritären Parteien vorstellbar ist und es da eben jetzt keine große Hürde mehr gibt. Ja. Und also Europa ist voll natürlich von solchen Kollaborationen. Die Niederlande sind zu nennen, Schweden ist zu nennen, Finnland ist zu nennen und also viele, viele andere. Österreich in der Vergangenheit und so. Und wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber es ist schon ein ziemlich flächendeckendes Phänomen. Und umgekehrt muss man eben sagen, dass die Diskussion, die wir haben über Brandmauern und die Tatsache, dass die eigentlich weitgehend hält, ist eher ungewöhnlich im europäischen Kontext.
Jetzt haben Sie ja auch geschrieben in dem Buch, das Schicksal des Konservatismus geht uns alle an. Warum ist denn das so? Also warum sollte uns das Schicksal konservativer Parteien auch am Herzen liegen, wenn wir jetzt vielleicht selbst es damit nicht so halten?
Also man kann es historisch herleiten und in gewisser Weise dann auch historisch-empirisch herleiten und kann darauf verweisen, dass eigentlich historisch der Durchmarsch von rechtsautoritären oder auch eben faschistischen, nationalsozialistischen Parteien, davon müssen wir natürlich auch dann sprechen, dass der eigentlich nur dort gelungen ist, wo konservative Parteien nicht willens oder in der Lage waren, sich dem in den Weg zu stellen. Und das verweist jetzt mehr analytisch gesprochen auf die Rolle von konservativen Parteien als Gatekeeper, eben was das Spektrum rechts der Mitte angeht. Da sind konservative Parteien diejenigen, die zumindest, also solange sie noch stark genug sind, möglicherweise sind sie irgendwann nicht mehr stark genug, aber grundsätzlich haben sie erstmal die Autorität eigentlich zu bestimmen, was da der Raum des Sagbaren und des Vertretbaren ist und wo auch die Grenze dann eben ist. Und sie sind eigentlich diejenigen, die bestimmte Positionen und Rhetoriken legitimieren oder eben auch entlegitimieren können sozusagen und in den Raum des Nichtsagbaren verweisen können. Und das macht sie halt zu zentralen Akteuren und wirklich entscheidenden Akteuren in Situationen, wo liberale Demokratien jetzt nicht erst in erster Linie von linksextremistischen Bewegungen oder Parteien bedroht sind, sondern wo die Bedrohungslage doch eher so ist, dass sie von rechts kommt. Auch wenn man das jetzt gar nicht irgendwie, ich will es jetzt gar nicht überziehen irgendwie und gleich sagen, dass das alles faschistische Parteien sind oder sowas. Aber dennoch sind das ja alles Parteien, die erklärtermaßen gewisse Probleme mit liberalen Demokratien haben. For better or for worse, ja. Und deswegen ist es schon extrem wichtig, wie sich konservative Parteien verhalten, ob sie eben tatsächlich versuchen, ihre Position in der rechten Mitte zu halten, sich abgrenzen gegenüber rechtsautoritären Parteien oder das eben nicht machen und eben so zu einer Normalisierung von diesen Parteien beitragen, was aber dann eben meistens dazu führt, dass die Leidtragenden möglicherweise die liberale Demokratie ist, aber auf jeden Fall die konservativen Parteien.
Das heißt, konservative Parteien sind im positiven Sinne ein Stabilitätsfaktor für Demokratien.
Also ich würde es schon sagen, ich denke auch, dass es also tiefergehende Gründe dafür gibt, für diese Rolle, die sie spielen können, weil ich der Meinung bin, dass eben gerade in krisengeprägten Zeiten, und wir sind zweifellos in der krisengeprägten Zeit, also oftmals in den letzten 10 Jahren hatte ich das Gefühl, wir sprechen ein bisschen viel darüber, wie dramatisch die Lage eigentlich ist, weil auch in anderen Zeiten eben Krisen immer mal wieder da sind und da gewesen sind. Aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass es schon eine außergewöhnliche Ballung von Krisen sind auf unterschiedlichen Ebenen, mit denen wir es zu tun haben. Und Krisen bedeuten, dass Dinge sich dramatisch verändern teilweise und auch auf möglicherweise auf eine disruptive Art und Weise sich verändern. Das sorgt führt auch zu realen Verlusterfahrungen natürlich, aber auf jeden Fall auch zu Verlustängsten. Und die Frage ist, wie diese Transformationen verarbeitet werden gesellschaftlich. Und man kann daraus politisches Kapital schlagen, indem man darin Bedrohungen und Gefahren sieht, die irgendjemandem auch anzulasten sind. Und das ist meiner Ansicht nach so ganz allgemein gesprochen das Geschäftsmodell von rechtsautoritären Parteien. Oder man kann versuchen, dem ein anderes Narrativ entgegenzusetzen und kann versuchen, diese Transformationen halbwegs managebar erscheinen zu lassen. Ich will es mal ganz vorsichtig formulieren eben. Und die in gewisser Weise zu moderieren, durch reale politische Maßnahmen, aber auch durch bestimmte Rahmungen, eben durch diskursive Rahmungen und die als Herausforderungen erscheinen zu lassen, die sehr zweifellos sind, aber trotzdem noch so ein Stück weit Zuversicht zu verbreiten eben und nicht der Apokalyptik anheimzufallen, die eben von rechts außen ja also sehr kultiviert wird, würde ich mal sagen. Und da liegt eigentlich die besondere Rolle eben, also weil die Konservativen diese Rolle ausfüllen können, weil man ihm zweifellos abnimmt, dass sie keine intrinsische Begeisterung hegen für Transformationen oder Disruptionen oder sonst irgendwas und gleichwohl eben vermitteln können, dass manche Veränderungen notwendig sind eben. Also die Art und Weise der Veränderung steht da natürlich zur Debatte, aber dass sich die Dinge verändern müssen, kann ja manchmal der Fall sein. Und wenn das aus den Mündern von Konservativen kommt, dann hat es eine andere Wirkung als aus linksgrünen Organen.
Haben Sie es ja schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht nochmal auf den Begriff zu kommen, Konservatismus jetzt als politischer, politikwissenschaftlicher Begriff, was bedeutet das eigentlich?
Nun, ich muss da natürlich vorausschicken, dass man also in der politischen Theorie ungern über den Konservatismus im Allgemeinen spricht, auch aus guten Gründen, weil der sehr kontextgeprägt ist oftmals. Und zwar deshalb, weil Konservatismus stärker als andere Weltanschauungen reaktiv zu bezeichnen ist, also reagiert auf bestimmte Herausforderungen. Also nicht nur, und man darf das auch nicht überspreizen, sozusagen das Argument. Aber es ist schon so, dass er sehr stark durch diese Herausforderungen geprägt ist und die sind natürlich in unterschiedlichen Kontexten immer auch mal etwas anders gelagert. Aber wenn ich jetzt also entgegen aller Vorsichtsmaßnahmen eben über den Konservatismus im Allgemeinen sprechen sollte, dann würde ich so machen, dass ich sagen würde, es gibt ein prozedurales und ein substanzielles Moment in allem Konservativen. Und die substanzielle Seite, da geht es darum, bestimmte Dinge zu verteidigen und eben nie den Status quo im Ganzen. Das ist wichtig, glaube ich, sondern es geht darum, eigentlich eine Art von meiner Ansicht nach natürliche Ordnung zu verteidigen, die man meistens nur sehr, sehr, sehr vage vorgestellt hat und die erst dann vereindeutigt wird in dem Moment, wo irgendwas konkret herausgefordert wird eben. Und das ruft dann die Konservativen auf den Plan. Wie gesagt, man darf nicht so tun, als würden die ganze Zeit davor einfach schlafen sozusagen und werden erst dann auf den Plan gerufen, auf einmal, wenn es diese Herausforderungen gibt. Aber das Muster ist schon erkennbar eben, dass sich das schon intensiviert eigentlich, die konservative Aktivität in dem Moment, wo es konkrete Herausforderungen durch Reformen, Revolutionen und so weiter gibt. Und das andere Moment ist eben das Prozedurale, denn die Sache ist einfach die, und das wissen auch Konservative, selbst wenn man Dinge verhindern will, lassen sie sich nicht immer verhindern. Und dann ist erstmal die Frage, wie man damit umgeht natürlich. Aber es wirft auch die Frage auf, wie man sich denn idealerweise Veränderungen vorstellen würde von konservativer Seite, wenn die schon unabweisbar sind auf einer bestimmten Ebene. Und da wäre die Antwort meiner Ansicht nach, dass das alles erfahrungsbasiert passieren soll und eben Schritt für Schritt, also inkrementell. Und interessanterweise landet man dann auch meiner Ansicht nach wieder irgendwann bei der Natur eben, also weil solche organischen Wachstumsprozesse eigentlich dem Ideal am nächsten kommen eben, ne? Da sie immer auf dem Bestehenden aufsetzen und aufbauen, genauso wie sich Konservative das vorstellen, das Bewährte soll erhalten werden, aber und man soll eben da dran ansetzen praktisch, wenn man Neues entwickelt und eben alles Schritt für Schritt sich vollzieht. Und letzter Satz dazu, umgekehrt muss man sagen, dass diese zweite prozedurale Komponente natürlich getragen ist von einer zutiefst antirevolutionären Intuition, weil man kann es auch so sagen, das Worst-Case-Szenario für Konservative ist eben also großflächiger, disruptiver Wandel in Form von echten oder symbolischen Revolutionen, die auf irgendwelchen Erwägungen von irgendwelchen Intellektuellen zurückgehen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann kann man versuchen, dazu praktisch den Gegensatz zu bilden. Und das ist das Ideal.
Jetzt unterscheiden Sie ja auch zwischen einem gemäßigten Konservatismus, das ist ja auch der, über den wir gerade gesprochen haben, ne, und einem radikalen Konservatismus oder eben auch einem Rechtsautoritarismus. Kann man definieren, wo die Trennlinie verläuft?
Ja, also ich kann das nur stilisiert tun, aber ich glaube, das kann einiges ganz gut erfassen, um was es geht, und bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt zumindest. Also, oder sagen wir mal, das ist eine Heuristik, die ich vorschlagen würde. Und die macht sich fest an der Umgangsweise eben mit diesem missliebigen Wandel, der sich manchmal nicht vermeiden lässt. Und in der Reaktion darauf scheiden sich dann meiner Ansicht nach die konservativen und die autoritären Geister. Weil der Konservatismus regelmäßig in der Lage ist, sich mit diesen Veränderungen ins Benehmen zu setzen. Man kann natürlich sagen, das ist komplette Rückgratslosigkeit. Man kann aber auch sagen, dass es also in gewisser Weise eine sehr zivilisierte Umgangsform mit solchen Veränderungen ist. Und man sagt dann einfach, gut, das ist jetzt einfach Teil des Status Quo und wir haben uns dagegen gewandt, aber jetzt blicken wir nach vorne sozusagen. Und während der Reaktionär eben sagt, wir versuchen die Uhr auf jeden Fall zurückzudrehen, möglichst weit zurück, arrangiert sich ja der gemäßigt Konservative mit solchen Neuerungen. Und in gewisser Weise geht es da auch um eine Art von Selbstdisziplinierung eben, ne? Also die eigenen politischen Leidenschaften nicht überhand nehmen zu lassen. Auch aus dem Grund heraus, dass man sagt, wir wollen es darüber jetzt nicht, also nicht buchstäblich möglicherweise, aber wir wollen es darüber nicht zum Bürgerkrieg kommen lassen, weil uns Stabilität wichtig ist. Ne? Und dann sagt man im Zweifelsfall, dann müssen wir es eben akzeptieren und schlucken. Und ne, es gibt andere Kämpfe, die zu kämpfen sind. Wir wollen aber nicht um alles in der Welt eben, ne, um jeden Preis eben bestimmte Vorstellungen durchdrücken. Und das ist ja ein Gemäßigtsein, das eben auch Ausdruck von diesem gemäßigten Konservatismus ist. So. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die autoritäre Reaktion darauf, die auch, also wie soll ich sagen, also ganz wertfrei natürlich auch in gewisser Weise Plausibilität für sich beanspruchen kann, die nämlich sagt oder getragen ist von dem Eindruck, das ist eine weitere Neuerung, die den Status quo, den wir immer verteidigen wollten, nochmal weiter deformiert. Und so viele Deformationen sind schon aufgelaufen über die Zeit hinweg, dass der Zeitpunkt gekommen ist, und das ist dann natürlich irgendwie letztendlich arbiträr, wie man das entscheidet, aber der Zeitpunkt ist gekommen, wo die Vorstellung, irgendwas zu erhalten, also der Grundimpuls des Konservativen, einfach nicht mehr sinnvoll ist, weil dieser Status quo eben dermaßen korrumpiert und deformiert ist und dekadent ist und was auch immer dann eben gesagt wird, dass das nicht mehr erhaltenswert ist. sondern dass man den eigentlich überwinden muss, um dann ganz neu anzusetzen. Gemäß dem alten Arthur Müller-Vandenbrugg-Spruch sinngemäß, es müssen erstmal Dinge geschaffen werden, die es sich zu erhalten lohnt.
Oder auch so, wie Björn Höcke ja letztens gesagt hat, es macht für ihn keinen Sinn, dieses Land zu verteidigen, weil es nichts mehr gibt, was sich zu verteidigen lohnen würde.
Genau, also und dementsprechend haben die natürlich auch in gewisser Weise ein Interesse daran, eben so dieses apokalyptische Narrativ immer weiter zu schüren und immer zu sagen, oh Gott, Deutschland steht am Abgrund und ist eigentlich schon in den Abgrund hinuntergefallen. Und deswegen lohnt es sich eben auch überhaupt nicht mehr, sondern man muss ganz neu anfangen eben. Ne? Aber daraus, speist sich eben auch so die disruptive Wucht, die damit zumindest transportiert wird eben. Ne? Also da geht es eben darum, das System als Ganzes in Frage zu stellen. Eben. Auch wenn es gibt manche nationale Kontexte, wo es mittlerweile immer so ein bisschen retuschiert wird oder sagen wir mal kosmetisch so ein bisschen ins Seriöse versucht wird zu werben. Aber eigentlich sind diese Parteien ursprünglich jedenfalls mal alle Antisystemparteien gewesen.
Ist denn dann die Union im deutschen Kontext eigentlich eine klassisch konservative Partei oder irgendwie eine Besonderheit, vielleicht auch dadurch, dass es ja eine christdemokratische Partei ist?
Genau, also das ist eben also der zentrale Punkt, würde ich sagen. Also gerade im deutschen Kontext ist der Begriff des Konservatismus nach dem Krieg sehr, sehr, sehr schlecht beleumundet, muss man sagen, weil eben noch ganz klar vor Augen steht, welche Rolle viele Konservative in der Zwischenkriegszeit als Steigbügelhalter der Nazis gespielt haben. Und deswegen meiden auch die konservativen Kräfte, die es ja zweifellos gibt, eben in der Nachkriegszeit, meiden eigentlich eher dieses Etikett und verlegen sich stattdessen eben auf das Christdemokratische. Und der Begriff des Konservativen spielt dann auch relativ lange keine Rolle eigentlich für die Christdemokratie und taucht meines Wissens eigentlich erst im Grundsatzprogramm von 1978 dann offiziell auf. Und da lautet es, und die Passagen sind unverändert bis heute, da heißt es dann so, dass eben die Christdemokratie auf drei Säulen beruht. Das ist einmal die katholische Soziallehre. Und dann ist es liberales Gedankengut und dann aber eben auch konservatives Gedankengut, was da zusammenfließen soll, auf der Grundlage von einem christlichen Menschenbild. Das ist, glaube ich, so die Formel, die kanonisch ist, um mal im religiösen Idiom zu bleiben. Und das muss man aber auch meiner Ansicht nach ernst nehmen, zum Beispiel dann, wenn immer mal wieder gesagt wird, die CDU muss sich mal wieder oder die Union muss sich an ihren Markenkern erinnern und eben mal wieder konservativer werden. Also gar nicht, man kann konservativer werden, aber es ist nicht der Markenkern der Union, sondern der Markenkern ist eben gerade nicht nur konservative Partei zu sein, sondern christdemokratische Partei zu sein, womit automatisch eben der Anspruch einherging und auch glaubwürdigerweise einhergehen konnte, Volkspartei zu sein und eben keine konservative Nischenpartei zu sein, denn das wäre auf jeden Fall eine der großen Gefahren, wenn man sich als rein konservative Partei irgendwann mal verstehen würde.
Wenn wir mal kurz methodisch auf Ihr Buch blicken, Sie haben sich ja da entschieden für einen historischen Vergleich anhand von Länderstudien und dann eben dem Fallvergleich. Können Sie mal ausführen, was aus Ihrer Sicht die Vorzüge eines solchen methodischen Vorgehens sind und was so Ihre Überlegungen waren methodischer Art?
Ja, also die Binsenweisheit lautet ja, dass der Vergleich das Experiment der Sozialwissenschaft ist. Und ich also schließe mich dem auch voll an. Habe immer die vergleichende Politikwissenschaft sehr geschätzt für ihre Studien und auch für diese Herangehensweise, die einfach in ihren unterschiedlichen Designs immer wieder aufschlussreich ist, meiner Ansicht nach. Und das ist eine Verbindung eben aus den zwei typischen Designs, also Most Similar und Most Different Design. Also man kann ganz unterschiedliche Fälle auf versteckte Gemeinsamkeiten hin vergleichen oder man kann eben sehr ähnliche Fälle daraufhin vergleichen, was dann eben nun die Unterschiede dann eben auch sind bei all diesen Ähnlichkeiten. Und ich versuche es zu kombinieren und habe hier Italien, Frankreich und Großbritannien mir angeguckt die eben alle natürlich europäisch sind und auch von einer ähnlichen politischen Kultur, also einer europäischen politischen Kultur geprägt sind. Das ist ja jetzt anders, als wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwie nach Südafrika gucken würde, logischerweise. Und von daher sind das natürlich erstmal most similar cases und die ich natürlich auch ausgewählt habe, deshalb, weil in all diesen Ländern die Mitte-Rechts-Parteien ein Stück weit unter Druck stehen, sagen wir es mal so. Aber das ist eben kombiniert damit, dass eben diese drei Länder dann eben unterhalb dieser Abstraktionsebene, wo man sagt, das sind alles europäische liberale Demokratien oder sowas, eben doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich funktionieren und mit unterschiedlichen Regierungssystemen natürlich ausgestattet sind. Man hat parlamentarische Regierungssysteme, man hat Mehrheitswahlrecht, man hat Verhältniswahlrecht, man hat semipräsidentielle Systeme. Und auch die Traditionen des Konservativen sind unterschiedlich geprägt. Also der Tory-Konservatismus ist was anderes als der gaullistische Konservatismus oder die Christdemokratie, die lange Zeit sehr prägend war, eben in Italien, die logischerweise in Großbritannien überhaupt keine Rolle spielt. Und dann ist eigentlich das Interessante ja zu sagen, wenn all diese Länder dann eigentlich doch so sehr unterschiedlich funktionieren eben, ne, wie kann es sein, dass dann trotzdem eigentlich in allen Ländern diese Krise des Konservatismus eben doch deutlich zutage tritt eben, ne? Und dann kann man ja die Frage stellen, gibt es da dann eben auch für diesen mehr oder weniger uniformen Effekt, gibt es dafür dann eben auch irgendwelche Faktoren, die ähnlich uniform wären und ob es irgendwelche Treiber gibt, die man eben in all diesen Kontexten sehen kann. Und um das vorwegzunehmen, das würde ich verneinen, glaube ich. Also so die große Antwort praktisch, die das erklärt, jetzt unabhängig von den diversen Kontexten, die habe ich nicht gefunden jedenfalls. Man wird sehen, ob andere es finden. Aber ich würde erst mal sagen, da gibt es natürlich Überschneidungen und so und da werden wir vielleicht drauf zu sprechen kommen und Gemeinsamkeiten. Aber so die eine Smoking Gun sozusagen, dass man sagen würde, okay, und das ist der große Treiber, der uns erklärt, wie eben über diese Vielfalt von Kontexten hinweg der gleiche Effekt, mehr oder weniger gleiche Effekt auftritt. Das gibt es da nicht, meiner Ansicht nach.
Sie haben sich ja dann für diese drei Länder, also Italien, Frankreich und Großbritannien, die Entwicklung seit 1990 angeguckt, vor dem Hintergrund Ihrer Arbeitshypothese der liberal-konservativen Zerreißprobe. Können Sie einmal ganz kurz sagen, was diese Arbeitshypothese bedeutet? Und das wäre dann wahrscheinlich so eine mögliche Erklärung für alle gewesen, wenn es denn eine gegeben hätte.
Genau, also das ist ja keine Arbeit, die jetzt so in der politischen Theorie allein sich bewegt, sondern sehr stark eben in der vergleichenden Politikwissenschaft unterwegs ist und eben sehr viel mit politischer Geschichte zu tun hat und eben auch mit Empirie. Und ich fand schon wichtig, da eine Arbeitshypothese eben vorne heranzustellen, also die im Nachhinein, ich würde beinahe sagen, so ein bisschen zu platt formuliert ist. Aber trotzdem hilft es einem ein bisschen so, das Denken zu strukturieren und das hat ja auch, also das ist die Funktion ja auch von solchen Hypothesen eben, ne? Dass sie uns ein bisschen leiten, aber man hätte die noch wahrscheinlich ein bisschen raffinierter formulieren können, als Selbstkritik formuliert. Und das speist sich so ein bisschen daraus, dass man für den deutschen Kontext gerne mal von so einem Amalgam des Liberalkonservatismus spricht und eben sagt, da gibt es ein intellektuelles Milieu und auch die Unionsparteien haben was davon, dass sie so liberale und konservative Elemente zusammenbringen. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, im Grundsatz oder in den diversen Grundsatzprogrammen steht das ja auch so drin. Und dann könnte man ja vermuten, dass ein Problem darin bestehen könnte, dass in dem Moment, wo eben Herausforderer am rechten Rand auftauchen, dass dann solche Parteien zerrissen werden, eben zwischen einer eher liberalen Orientierung und einer eher strikt konservativen Orientierung eben. Ne? Und damit bin ich daran gegangen und würde sagen, dass es in den drei Kontexten nur sehr, sehr bedingt erhellend ist, würde ich mal sagen. Also diese Art von Hypothese. Ich würde mal sagen, in Großbritannien gibt es das nur im Rahmen von einem bestimmten historischen Moment eigentlich. Wobei, also das bedeutet nicht, dass es nicht doch auch mal wieder eine Relevanz kriegen kann. Also wir sehen gerade, dass sich das Parteiensystem in Großbritannien massiv wandelt. Und es gab schon mal so eine Zeit in den 10er Jahren, so eine kurze Zeit, wo das sah aus, als würde man da sich in ein Vielparteiensystem bewegen. Ich glaube, im Moment sieht es auch wieder so aus, muss man sagen. Aber zwischendurch gab es eben eine Zeit, wo es nicht der Fall war. Aber damals war es so, dass die Liberal Democrats sehr stark waren, UKIP damals schon auf dem aufsteigenden Ast war. Und da war ein Moment, wo meiner Ansicht nach die Tories in genau der Situation waren und auch wirklich hin und her gerissen waren eben tatsächlich. Und dann sind aber die Liberal Democrats relativ schnell wieder verschwunden von der Bildfläche, also für lange Zeit zumindest. Und dann ändert sich die Konstellation eben wieder und die Tories agieren dann eben auch anders. Aber wo man das wirklich sehr gut beobachten kann, ich glaube, in Italien kann man es, also macht es nicht viel Sinn, mit der Hypothese zu hantieren, auch deshalb, weil es keine wirklich liberale Partei dort gab, die eine nennenswerte Rolle gespielt hat. Also Matteo Renzi gründet irgendwann mal, ich glaube, es heißt Viva Italia oder Vivo Italia, ich weiß gar nicht genau, oder Italia Vivo oder so. Aber die spielen keine große Rolle. Der Kontext, wo das am meisten überzeugt, als Hypothese meiner Ansicht nach, ist, dass Frankreich ab 2017 eigentlich. Und da ist es wirklich sehr schlagend eigentlich. Da passiert genau das, was man nach der Hypothese eben erwarten würde. In dem Moment, wo Emmanuel Macron eine eigentlich ziemlich verwaiste Mitte eben besetzt, nachdem Nicolas Sarkozy seine Partei, die damals noch UMP heißt und dann eben irgendwann Republikaner, ziemlich weit nach rechts geführt hat. Also spätestens bei den Wahlen 2012, die er dann verliert. Aber danach sind eigentlich die Republikaner schon wirklich sehr weit nach rechts gerückt, muss man sagen. Und dadurch wird ein Stück weit diese Mitte des politischen Spektrums frei und Emmanuel Macron mit La République En Marche besetzt genau diesen Platz. Und in dem Moment beginnt wirklich eine Zerreißprobe für die Republikaner, die eben auf der einen Seite den Rassemblement National haben und auch viele Leute in ihren Reihen haben, die ganz stark dem zuneigen. Und auf der anderen Seite eben mit République En Marche eben dieses mittig liberale Lager haben, an das die auch ganz massiv Leute verlieren eben auch, also ganz konkret eben, ne? Also ganz viele Leute bei La République En Marche, Edouard Philippe, der möglicherweise ja bei der Präsidentschaftswahl dann im nächsten Jahr antritt bei La République En Marche war vorher Republikaner eben, diverse andere auch, Bruno Le Maire, glaube ich auch. Und das tut den Republikanern einfach richtig weh. Ja, und also das ist schon Teil des Niedergangs dieser Partei. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, aber das ist schon eine Konstellation, die sich für die als sehr fatal erwiesen hat.
Jetzt haben Sie ja zu allen drei Fällen schon ein bisschen was gesagt. Können Sie trotzdem noch mal einordnen, so aus Ihrer Sicht, was die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Fallstudien für Sie sind?
Ja, es lässt sich nicht so ganz leicht zusammenfassen. Ich kann das eigentlich nur so beantworten, dass ich, also ich mache am Ende vom Buch, versuche ich so ein paar Übereinstimmungen oder so ein paar Auffälligkeiten aus den drei Fällen zusammenzutragen. Denn ich würde schon sagen, dass eben vieles auf kontingenten und auch sehr kontextbezogenen Faktoren zu erklären ist. Also das sind schon eben spezielle Fälle in Italien, nur um das ganz kurz zu nennen. Also Italien am Anfang dieser ganzen Periode, die ich angucke, steht der Zusammenbruch des italienischen Parteiensystems, der weitgehende Zusammenbruch. Und das ist natürlich eine Zäsur, die man anderswo nicht hat. Und das verändert alles eben. Und danach gibt es so ganz viele Pfadabhängigkeiten, die man in dem Parteiensystem hat, also wo Parteien traditionellerweise eben positioniert sind und so weiter, die fallen einfach weg in dem Fall, weil eben auch ganze Parteien einfach wegbrechen, die bis dahin prägend waren. Und sowas hat man einfach, also in Großbritannien natürlich ganz und gar nicht. In Frankreich ist ein bisschen mehr Dynamik drin im Parteiensystem. Auf jeden Fall benennen die sich beständig um eigentlich. Aber ist trotzdem nicht vergleichbar eben. Ne? Also, und ich würde aber sagen, also was auffällt, um das einigermaßen, also pointiert abzuhandeln. Was auffällt, sind Veränderungen in den Parteienstrukturen. Das ist schon interessant, dass man auch gerade bei Mitte-Rechtsparteien eben über diese Zeit hinweg eine stärkere Demokratisierung beobachten kann. Also dass eben mehr Personalentscheidungen, was das Spitzenpersonal angeht, eben von der Basis getroffen werden und nicht von irgendwelchen Delegierten oder auch, also oder gar in Hinterzimmern, wie Markus Söder sagen würde. Und das hat einen Effekt, nämlich dahingehend, dass es bestimmte Persönlichkeitstypen eben bevorzugt, die ansonsten vielleicht nicht so weit nach oben gekommen wären, also die Boris Johnsons und die Nicolas Sarkozys und die eher flamboyanten Typen eben, ne? Also die eine Art von Rhetorik pflegen, die auch gerne mal so mit, wie soll man sagen, die Ellenbogen ausstreckt und auch mit harten Bandagen mal rhetorisch unterwegs sind und die aber eben in der Lage sind, mit ihrer Art von Charisma eben die Basis zu begeistern und auch zu mobilisieren. Das ist eben deren Trumpfkarte. Das bedeutet nicht, dass die super Organisatoren sind oder sowas oder auch großartige Visionen haben, aber das sind eben große Mobilisatoren. Und das führt wiederum dazu, und das ist eben auch sehr auffallend bis heute, würde ich sagen, dass wir eine viel stärkere Orientierung an Persönlichkeiten haben an der Spitze. Also ganz viele Parteien in diesem Spektrum rechts der Mitte sind Persönlichkeitsparteien. In manchen Fällen würde ich sogar von Patrimonialparteien sprechen, im Sinn von, dass die behandelt werden eigentlich wie Privatbesitz. Also Silvio Berlusconi beispielsweise, Umberto Bossi stehen für einen Typus, deren Parteien gehörten denen einfach. Und die haben da nicht strikt unterschieden eigentlich zwischen ihrem Privatbesitz und ihren Parteien und halt, also bei Berlusconi eben auch dem Staatswesen insgesamt, müsste man sagen. Aber das sind Auffälligkeiten auch bei jemandem wie Boris Johnson, ja. Also die Tory Party war irgendwann einfach so extrem auf diese Person eben zugeschnitten eben, ne? Und natürlich Donald Trump stellt das alles in den Schatten eben, ne? Aber das ist ein Trend, der fängt bei Berlusconi an und bei Bossi in Italien in den 90er Jahren. Und der zieht sich so durch, meiner Ansicht nach. Und dann, was ansonsten auffällt, sind die Feindbilder, würde ich sagen, die sich wandeln über die Zeit hinweg. Natürlich, irgendwann haben die Kommunisten mal ausgedient, obwohl Berlusconi das noch relativ lange versucht, so am Köcheln zu halten. Aber der Wokismus, ja, und damit eben auch die Kulturkampfisierung des Terrains, das sind auch so zwei Dinge, die man festhalten kann, die sich in all diesen Kontexten wiederfinden an Verschiebungen eben, ne? Dass man sehr viel mehr eben über gegenderte Sprache spricht und die natürlich verurteilt und eben mit diesen ganzen Phänomenen eben der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit eben natürlich in allen drei Ländern konfrontiert ist, in Italien natürlich auch der Faschismus und so weiter sich ganz stark dagegen wendet von konservativer Seite oder von rechtsautoritärer Seite natürlich auch. Und bei diesen Feindbildern, um das auch noch zu nennen, rangiert dann eben auch ab einem bestimmten Zeitpunkt Europa oder die Europäische Union relativ weit oben. Und das ist ein wirklich schlagender oder ein sehr ins Auge fallender Unterschied jetzt zum deutschen Kontext beispielsweise, wo ja nach wie vor die Europäische Union in großen Ehren gehalten wird. Aber in anderen europäischen Ländern ist ja nicht unbedingt so. Und also jedenfalls in Großbritannien, logischerweise nach dem Brexit sowieso nicht, aber auch in Frankreich und Italien gibt es lange Zeit, ja, also große Vorbehalte gegen die Europäische Union oder die bauen sich so auf über die Zeit eben. Ne? Und ich denke, der letzte Punkt, den ich nennen würde und der auch schon wichtig ist, wenn man an den deutschen Kontext denkt, ist schon, dass all diese Länder die Erfahrung von einem Niedergang eben eint. Also diese Niedergangserfahrung ist in Großbritannien und Frankreich nochmal ein bisschen dramatischer, weil die eben vor dem Hintergrund von kolonialen Weltreichen eben passiert. Ja, und dann irgendwann ist man eben nur noch so irgendeine Mittelmacht. Und das ist hart zu verkraften. Und dadurch werden auch bestimmte Debatten auch über nationale Identitäten viel stärker aufgeladen. Und in Italien ist eine andere Geschichte. Da ist das einfach so der Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg, der dramatisch ist eigentlich und bis in die 70er, 80er Jahre andauert. Und dann folgt aber eben ein langer, langer Abstieg, muss man einfach sagen, der auch noch nicht so richtig aufgehalten ist, muss man sagen, obwohl Frau Meloni an der Macht ist schon so lange, um es mal hier an der Stelle zu sagen. Und Wie gesagt, das bringt eine Schärfe rein in manche Debatten, die möglicherweise uns eben auch noch sehr viel mehr ins Haus stehen, vor dem Hintergrund dessen, dass Deutschland sich ja nun auch irgendwie damit arrangieren muss, eben, dass möglicherweise so das Erfolgsmodell der Deutschland AG über viele Jahrzehnte hinweg eben so nicht mehr weiterzulaufen scheint. Und das muss einem natürlich aber auch zu denken geben, weil es natürlich ein weiterer Radikalisierungstreiber eben auch sein kann.
Also wäre das so ein bisschen die Lehre auch für den deutschen Fall, wohin es gehen kann, wenn es für den Konservatismus der Mitte schief geht?
Es ist auf jeden Fall für den Konservatismus der Mitte schwieriger, da sozusagen den eher mittigen Kurs zu halten. Also wobei ich gar nicht sagen würde, dass man das unbedingt machen muss oder sowas. Also ich denke, man kann durchaus über eine konservativere Profilierung nachdenken. Die Frage ist halt nur, wie weit man sich in Richtung des Rechtsautoritären begibt. Aber also wir merken das ja in diesen Tagen eben, ne? Also dass die selbst erklärten Parteien der Mitte eben doch sehr unter Druck stehen eben, ne? Und das wird dann in Begriffen wie, die müssen jetzt liefern oder sowas zum Ausdruck gebracht. Problematisch an sich auch schon, die Art und Weise zu sprechen über Politik, denke ich.
Einfach mal machen.
Ja, genau, das ist natürlich das gute alte Carsten Linnemann-Motto, der auch als Praktiker eben tatsächlich federführend fürs Grundsatzprogramm verantwortlich war. Man fragt sich, wie das zusammenkommen könnte.
Ja, was würden Sie denn sagen, wie weit die Krise des Konservatismus auch in Deutschland schon angekommen ist? Also Sie haben ja auch gerade schon diese drei Krisenphänomene benannt, ne? Also elektoraler Niedergang, Selbstradikalisierung und ja auch die Zusammenarbeit mit dem Rechtsautoritarismus. Wo steht Deutschland da aus Ihrer Sicht?
Also meiner Ansicht nach im Vergleich zu den drei Ländern, die ich mir angeschaut habe, ist eigentlich die deutsche Christdemokratie vergleichsweise stabil. Also in beiderlei Hinsicht, würde ich sagen. Also was die Zahlen angeht, das sind natürlich keine Traumzahlen, aber im europäischen Kontext also sehr, sehr, sehr satisfaktionsfähig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also es sind ja, also es liegt unter den Spitzenwerten. Also wenn man in den oberen 20% ist, da gibt es noch so ein paar andere Kandidaten in Europa, aber wie gesagt, also da kann sich die Union durchaus sehen lassen. Das sieht an vielen anderen Orten sehr viel schlechter aus und eben auch, was die Selbstradikalisierung angeht, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Kontexten ist es noch sehr moderat, würde ich sagen. Ich würde sagen, also wir wissen alle, es gibt Personen in der Union, auch in der Bundesspitze, die damit immer mal liebäugeln, sich stärker nach rechts außen zu öffnen. Und mal drüber nachzudenken, ob das mit der Brandmauer der Weisheit letzter Schluss ist. Was, also, man muss ja auch ganz deutlich sagen, also ist ganz klar, dass es kein Patentrezept ist auf die Dauer, so viel würde ich auch sagen, und hohe politische Kosten verursacht. Aber wie gesagt, also insgesamt ist die Haltung ja relativ klar eigentlich an der Bundesspitze auf jeden Fall, was die Position angeht und die Verortung im politischen Raum angeht und die Frage Zusammenarbeit mit rechtsautoritären Parteien oder nicht. Das hat also Friedrich Merz namentlich ja gerade kürzlich auf einer Pressekonferenz also ganz deutlich eben von sich gewiesen und auch meiner Ansicht nach schon glaubwürdig, obwohl natürlich der große, große Fehler war, diesen Entschließungsantrag zusammen mit der AfD durchzubringen Anfang Januar oder Ende Januar 2025. Das hat die Glaubwürdigkeit massiv beschädigt und natürlich auch der Union geschadet bei der Bundestagswahl, wie man mittlerweile auch weiß, aus eigenen Studien der Konrad-Adenauer-Stiftung, die das untersucht haben, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich würde schon sagen, grundsätzlich ist es eine schon sehr glaubwürdige Position, die da vertreten wird. Ich würde eben sagen, auf Länderebene würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen für den ein oder anderen Landesverband. Und das betrifft auch ein paar Länder, in denen dieses Jahr noch gewählt wird. Und das weiß man einfach nicht. Also das, wie gesagt, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Also ich würde sagen, dass mit Friedrich Merz es auf Bundesebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Also so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Aber wie gesagt, es können auch auf Bundeslandebene Dynamiken entstehen, die letztendlich auch auf der Bundesebene einschlagen sozusagen. Also wir erinnern uns an Thüringen und die Wahl von, oh jetzt weiß ich nicht mehr, wie heißt Thomas irgendwas?
Oder? Thomas Kemmerich.
Thomas ja. Kemmerich, ja genau, von Thomas Kemmerich. Also was ja letztendlich Annegret Kramp-Karrenbauer einfach ihren Job gekostet hat.
Ja. Jetzt kann man auf Bundesebene ja vielleicht sagen, es ist ein bisschen das allgemeinere Phänomen, dass eigentlich die politische Mitte ja immer kleiner wird bei uns. Ne? Also jetzt nach der aktuellen Sonntagsfrage zum Beispiel, die Union noch bei 26%, die AfD bei 24%, die SPD bei 15%. Also da hätte Schwarz-Rot nicht mal mehr eine Mehrheit, die ehemals große Koalition. Und die AfD wird gleichzeitig immer stärker, hat man den Eindruck. Haben Sie einen Erklärungsansatz, woran das eigentlich liegt, dass bei uns zu Lande auch der Rechtsautoritarismus immer stärker und die politische Mitte immer kleiner wird?
Also ich führe das schon auf eine mehr oder weniger diffuse Unzufriedenheit mit der Politik. Im Allgemeinen mit Eliten, mit dem, was man als eine politische Klasse wahrnimmt, zurück auf ein ganz großes Misstrauen gegenüber denjenigen, die Ämter innehaben, und über eine und auf eine große Verunsicherung letztendlich auch. Und das führt zu dem zurück, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wir leben einfach in sehr, sehr unruhigen Zeiten und die Frage ist, ob es irgendjemand schafft, also Menschen so ein Stück weit zu beruhigen, eben auch in diesen unruhigen Zeiten, oder ob es eben anderen gelingt, eigentlich aus dieser Beunruhigung politisches Kapital zu ziehen. Und das gelingt meiner Ansicht nach eben Parteien wie der AfD relativ gut im Moment. Und da kommt natürlich schon der Punkt ins Spiel, dass die eben in der idealen Position sind eigentlich, um daraus politisches Kapital zu schlagen durch die Brandmauer. Das muss man halt einfach natürlich benennen, da die nie in die Bredouille geraten, irgendwann mal unter Beweis zu stellen, dass sie es besser können, kann man halt einfach immer weiter sozusagen eskalieren, was Forderungen und Positionen angeht, und kann sich selbst eben sehr schön hinter dieser Brandmauer verbergen, die einen dann eben auch in gewisser Weise schützt, wie ja auch eben also von Leuten wie Götz Kubitschek ganz offen auch immer wieder gesagt wird. Und das gehört einfach zu den politischen Kosten dieser Brandmauer. Und ich will gar nicht sagen, dass das bedeutet, dass sie deswegen abgetragen werden müsste. Aber man muss schon ganz klar sagen eben, ne? Also dass das natürlich ein Problem darstellt eben. Und dann ist natürlich die Frage, wie darauf zu reagieren ist. Und auch da sind die Antworten eben alles andere als einfach. Also weil man eine Zeit lang natürlich sagen konnte, es müssen halt einfach Probleme gelöst werden. Und es muss Politik gemacht werden, wo so die breite Masse der Bevölkerung irgendwie fühlt, da wird was besser, da wird irgendwas anders und so weiter. Dagegen sind zwei Dinge einzuwenden, meiner Ansicht nach. Und einmal ist es der Misserfolg der Bidenomics, würde ich sagen. Also da gibt es natürlich ein paar Faktoren, die Inflation, ja, die da extrem geschadet hat, aber eigentlich ist die Biden-Administration ja eigentlich, hat eine Bilanz, jetzt wirtschaftspolitisch, weil man würde ja erstmal vielleicht denken, das spielt wahrscheinlich eine große Rolle, nicht nur, aber es spielt eine große Rolle, aber wirtschaftspolitisch eigentlich eine gute, richtig gute Bilanz, muss man einfach sagen. Und hat aber trotzdem nichts gebracht, kann man sagen, das liegt, was weiß ich, an Biden halt eben und Kamala Harris und so. Und es hat aber auch sicher was mit kulturellen Faktoren zu tun. Aber jedenfalls, das muss einem so ein bisschen zu denken geben eben, ne? Dass es nicht reicht, gute Politik zu machen oder sowas oder eben einfach mal zu liefern eben. Und in dem Zusammenhang würde ich auch zum Beispiel darauf hinweisen, also die Bundesregierung hat ja also spürbare Verschärfungen in der Migrationspolitik ins Werk gesetzt. Also ich glaube, darüber kann kein wirklicher Zweifel bestehen. Das hat aber jetzt dem Zuspruch für die AfD keinen Abbruch getan, muss man auch eben festhalten. Und von daher darf man da, glaube ich, nicht zu große Hoffnungen reinsetzen. Auch deshalb, letzter Punkt, weil eben die Probleme, mit denen man es zu tun hat, sich ja auch nicht einfach über Nacht lösen lassen. Also ganz konkret dauert es halt einfach eine ganze Weile, bis irgendwelche Brücken repariert sind. Und bis dahin gibt es einfach viel mehr Stau. Also, und das heißt, die Dinge werden erstmal vermutlich schlechter, bevor sie besser werden. Und manche Dinge liegen nicht in der Kontrolle der Bundesregierung halt einfach. Also wenn natürlich so ein Krieg gegen Iran geführt wird, dann kann man noch so tolle Politik machen und das, also es wird einem trotzdem um die Ohren gehauen einfach, ne?
Das ist ja schon auch ein harter Befund eigentlich, ne? Weil, also soweit ich das wahrnehme, gab es ja so in der wissenschaftlichen Diskussion um den Zuwachs bei der AfD oft so zwei Erklärungen auch, ne? Die eine, diese kulturelle Erklärung, und eine andere Schiene, die mehr so auf ökonomische Erklärungen abgezielt hat. Jetzt sagen sie, ja, also man kann ökonomisch was machen und man kann die Migration vielleicht sogar ein bisschen begrenzen als Nationalstaat. Aber es bringt dann trotzdem nicht so viel jetzt in der Gunst der Wähler. Was kann man denn dann überhaupt noch machen?
Man kann versuchen, Affekte zu managen, die Affekte der Bevölkerung. Das klingt schrecklich technokratisch und lässt sich halt auch nur begrenzt machen. Aber also es geht schon, also worauf das einfach abzielt, ist, dass sich Menschen eben natürlich nur begrenzt von irgendwelchen Statistiken leiten lassen in ihren Wahlentscheidungen, sondern eben schon, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern eben gefühlte Wahrheiten eben schon auch handlungsleitend sind. Und also das diffuse Gefühl, dass es irgendwie mit dem Land nicht so richtig gut läuft, ja, dass das Land auf keinem guten Weg ist. Auch selbst wenn es einem selbst gut geht, das ist ja ein ganz verbreitetes Muster eben, ne? Also Leute, die AfD wählen, denen geht es oft gar nicht so schlecht, jetzt materiell gesprochen, aber die haben das Gefühl, dass alles den Bach runtergeht, eben, dass das Land insgesamt schlecht dasteht und dass es eben auch in einer Generation komplett runtergewirtschaftet sein wird. Und da muss man irgendwo ansetzen, ja, und da muss man meiner Ansicht nach eben auch emotional, auf einer emotionalen Ebene Narrative entwickeln, Diskurse besetzen, bestimmte Begriffe prägen auch, die versuchen da anzusetzen eben auch. Also weil, wie gesagt, es reicht nicht, wenn man einfach nur auf die Statistik zur Arbeitslosigkeit verweist und sagt, das sieht doch alles ganz gut aus. Und wie gesagt, das liegt ja nur begrenzt in der Kontrolle jetzt von gewählten Politikern und Politikerinnen. Das ist ja ein gesamtes gesellschaftliches Klima, was da eine Rolle spielt eben. Da gibt es ganz viele Instanzen eben, die das auch in die eine oder andere Richtung prägen können. Aber also die Komponente gehört auf jeden Fall dazu, würde ich sagen. Also, und man kann es nicht so quasi technokratisch halt eben machen, indem man sagt, ja, wir machen jetzt einfach, ciao, jetzt haben wir schon wieder 50 Gesetze hier verabschiedet und so weiter und wir sind doch dabei und wir machen doch und so. Also ich werde es nie vergessen, ich war mal bei einer Veranstaltung, wo jemand von der Bertelsmann Stiftung, also noch zur Ampelzeit, zur Halbzeit eben dargelegt hat, dass die Ampel die Hälfte ihrer Wahlversprechen angegangen ist oder umgesetzt hat. Und aber im Endeffekt hatten alle Leute das Gefühl, das ist eine mistige Regierung einfach, ja. Und auf der Ebene, ja, muss man ansetzen, glaube ich auch. Also man soll auch gute Politik betreiben, logischerweise, was auch immer das dann genau ist und für wen das auch immer gut ist, ist ja dann nochmal dahingestellt. Aber wie gesagt, also auf der emotionalen Ebene braucht man mehr.
Sie haben ja jetzt an ein, zwei Stellen schon die Brandmauer-Debatte angesprochen. Sie haben sich da ja auch öffentlich ein paar Mal als Verfechter der Brandmauer geäußert. Können Sie noch einmal sagen, warum das eben so wichtig ist, dass die Union an der Brandmauer festhält, trotz der hohen Kosten, die sie auch hat?
Ja, da geht es eben ums Gatekeeping in gewisser Weise. Und es geht darum, dass man den Raum absteckt, der legitimerweise besetzt werden kann mit Positionen und bestimmten Rhetoriken auch. Und gleichzeitig sagt, bestimmte Positionen sind einfach nicht akzeptabel eben. Und dazu gehört dann eben auch, dass man mit bestimmten Parteien nicht zusammenarbeitet, weil man eben dadurch ihre Positionen normalisieren würde, salonfähig machen würde, sagt man so umgangssprachlich eben. Und wir sehen in anderen Ländern, was das für Folgen hat. ohne das jetzt so komplett alarmistisch klingen zu lassen, aber also nur um das Beispiel zu bringen eben, ne? Also wenn man sich Italien anguckt beispielsweise, da gibt es eine Brandmauer seit 1994 nicht mehr, weil Silvio Berlusconi einfach mal in seiner ersten Regierung mit der Alleanza Nazionale, die bis dahin in rechtsaußen Paria war, und der Lega Nord, die ja auch mehr oder weniger Paria war, nicht ganz so sehr, zusammengearbeitet hat. Und damit war die Brandmauer weg. Und diese Positionen waren maximal legitimiert, weil sie ja sogar direkt in die Regierung geholt wurden. Und wenn man sich jetzt fragt, also es ist jetzt schwieriger kausaler Zusammenhang und ein bisschen montiert, aber wenn man sich jetzt fragt, irgendwie, warum gibt es keinen Aufschrei, als dann Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei zur Regierungs, zur Ministerpräsidentin wird. Das hat was damit zu tun eben. Also, dass man einfach 30 Jahre Normalisierung von rechten Positionen im Rücken hatte eben und das nicht mehr dazu führt, dass irgendjemand sagen würde, oh je, wie kann das denn sein? Sondern es ist halt einfach Teil des Spiels. Es sind normale Parteien, wie alle anderen auch. Rassemblement National ist am besten Weg dahin. Das ist die Rolle, die eben konservative Parteien spielen können und die Brandmauer spielt da eben die zentrale Rolle. Und ich würde eben sagen, also neben anderen Positionen, die man oder Argumenten, die man noch nennen kann, aus konservativer Sicht ist es eben wichtig, an dieser Brandmauer festzuhalten, weil eben die Zusammenarbeit mit rechtsautoritären Kräften nach all dem, was wir wissen, eigentlich immer dazu führt, dass letztendlich die rechtsautoritären Kräfte gestärkt werden und die konservativen Kräfte geschwächt werden. Manchmal nicht kurzfristig, ja, also wir haben in den Niederlanden und Österreich, das sind Fälle, wo man sieht, dass der Zuspruch für die Wilderspartei oder die FPÖ im Fall von Österreich, das hat so eine kurzfristige Delle, ja. Aber mittel- und langfristig gehen die immer weiter nach oben. Also man, die FPÖ ist stärkste Partei jetzt, glaube ich, in Österreich. Und es hat ihnen nicht geschadet eben, aber es hat der ÖVP eben letztendlich geschadet. Und das müssen sich, glaube ich, Konservative immer wieder klar machen, also dass sie es vielleicht auch nicht für die liberale Demokratie tun müssen, aber einfach nur für sich selbst eben. Ist es eine smarte Strategie, eben nicht zusammenzuarbeiten.
Der nächste Härtetest sozusagen für die Brandmauer auf Landesebene wird ja die Wahl in Sachsen-Anhalt werden, Anfang September. Da steht die CDU laut Umfragen gerade so bei 26%, die AfD bei 39%. Was kommt da auf uns zu?
Ja, also das wird man noch sehen müssen. Ich würde schon sagen, da muss man schon noch mal abwarten, wie sich das eben zur Wahl hin entwickelt, weil es natürlich schon solche Effekte geben kann, dass sich dann eben noch mal alles versammelt, eben hinter der CDU und so, wie wir es auch schon in Sachsen in der Vergangenheit beispielsweise erlebt haben. Oder bei Dietmar Woidke jetzt in Bezug auf die SPD, die dann doch noch mal irgendwie einiges an Boden gut machen. Aber ich halte es für durchaus realistisch, dass die AfD stärkste Partei wird, ne? Und dann bedeutet es also, dann ist einfach die Frage, wer eine Mehrheit bilden kann. Wenn die AfD allein keine Mehrheit bilden kann, was aber nicht ausgeschlossen ist, dass sie das kann, je nachdem, wie viele Parteien in den Landtag einziehen. Aber wenn sie das nicht kann, dann wird man versuchen, eine andere Koalition zu bilden, eben ohne die AfD. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, ja. Aber was es natürlich bedeutet, ist, dass die CDU sich ganz, ganz, ganz genau befragen muss, wie sie da agieren will, weil das würde natürlich auch bedeuten, dass man mit den Linken wahrscheinlich in eine Koalition muss. Wenn man davon ausgeht, dass die Linke reinkommt, was, glaube ich, nicht so ganz unwahrscheinlich ist, und man die braucht, eben um eine Koalition gegen die AfD zu bilden, dann wird es schwierig für die CDU, muss man einfach sagen. Also, und weil gerade für die Ost-CDU ist es, glaube ich, nicht so ganz ohne, irgendwie mit der Linken dann zusammenzuarbeiten. Und es gibt einen offiziellen Beschluss, natürlich nicht mit der Linken zusammenzuarbeiten. Und das bedeutet, das wird wirklich ein sehr spannender Moment sozusagen. Und ich würde aber auch sagen, dass wir in Sachsen-Anhalt nicht sicher sein können, ob nicht Leute innerhalb der Fraktion letztendlich versuchen, eigentlich sich in die andere Richtung zu orientieren und auch die Fraktion eben in die andere Richtung zu drängen. Also es gibt Landesverbände, die offener sind für solche Manöver als andere. Ich würde mal Sachsen-Anhalt, ohne dass ich jetzt mich so ganz gut auskenne, aber ich würde mal sagen, dass die eher ein bisschen offen dafür sind. Und ich habe es vorhin schon gesagt, da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Das kann so oder so kommen. Und man muss eben auch festhalten, dass in solchen Situationen wahrscheinlich die Bundespartei und die Bundesspitze nur begrenzte Möglichkeiten hat, darauf einzuwirken, weil natürlich Landesverbände schnell mal sehr sensibel reagieren, wenn man versucht, den von der Bundesebene aus reinzureden eben. Ne? Und gleichzeitig für die Bundesebene klar machen, dass, wenn sie das machen, eben das dramatische Folgen haben würde. Und deswegen können die auch nicht zurückziehen. Von daher schaue ich jetzt also als Politikwissenschaftler mit großem Interesse auf das, was da kommt. Als Bürger, ja, mit einem gewissen Unbehagen.
Ja, auf der Zielgerade unseres Gespräches würde ich Sie ganz gerne noch kurz fragen, was Sie denn aktuell gerade machen, woran Sie arbeiten. Es gibt ja bei Ihnen ein neues Forschungsprojekt, wenn ich recht weiß.
Das stimmt, das ist allerdings, also wie soll man sagen, das ist ein halbes Editions- und ein halbes Forschungsprojekt. Das sind die Vordenker der liberalen Moderne. Ich bin einer von 7 Projektpartnern und das ist letztendlich ein Editionsprojekt, wo es darum geht, also Klassiker eigentlich der liberalen Moderne oder eben Vordenker, da eine bestimmte Textauswahl zusammenzustellen, die zu aktualisieren beziehungsweise auf ihre Aktualität hin zu befragen. Ich bin für die Bände zu José Ortega y Gasset verantwortlich, die Bände zu Walter Lippmann und die Chicago School. Und insgesamt sind das 27 Bände, die, wie gesagt, mit diversen anderen Partnern über die nächsten 4 Jahre entstehen werden, begleitet auch von akademischen Veranstaltungen. Ich bin außerdem ein Co-Sprecher des Forschungsverbundes, des Hessischen Forschungsverbundes, Herausforderungen der liberalen Demokratie oder Demokratie in Zeiten ihrer Regression. Und das, was mich interessiert im Moment, ist das Verhältnis zwischen Disruption und Resilienz. Und was mich neu interessiert, ist die Frage, die wir auch schon die ganze Zeit besprochen haben, nämlich die Frage, wie sich der Erfolg von rechtsautoritären Parteien erklären lässt. Und das interessiert mich im Moment, weil gerade ein Band herausgekommen ist, für den ich einen Beitrag geschrieben habe, der heißt Oben rechts. Und es ist in gewisser Weise die logische Weiterentwicklung von Mitte rechts, das Buch davor. Und unten rechts gibt es leider schon das Buch, also deswegen kann man es nicht mehr schreiben, leider. Aber also um das nur ganz kurz zu erläutern, weil es mich tatsächlich interessiert und wir haben es vorhin, klang es auch schon so ein bisschen an, also den Perspektivwechsel, den wir vorschlagen in dem Buch, ist zu sagen, vielleicht lässt sich das alles nicht dadurch erklären, dass man sagt, das ist der Aufstand der abgehängten Globalisierungsverlierer und alten Arbeiterschaften, was auch immer das genau dann eben ist, ne? Das alte Proletariat, die sich auflehnen gegen die Anywheres und gegen die Eliten und vor allem gegen diese extremen woken, urbanen, linken Eliten. Und dass es praktisch dieser Kulturkampf ist und die Dynamik, die da entsteht, die uns das erklären kann eben, sondern dass man sich fragt, was ist eigentlich mit den Leuten, die oben rechts sind? Und es bedeutet eben, also wenn man die Links-Rechts-Achse nimmt und die eben kreuzt mit der autoritär-liberal-Achse, dann hat man oben rechts sozusagen Leute, die ökonomisch eben rechts sind, aber eben auch gesellschaftspolitisch und so weiter eben rechts und oder autoritär orientiert sind. Und davon gibt es gar nicht so wenige eben. Also wenn man sich das anguckt, das Phänomen des Rechtspopulismus, wie es dann eben immer genannt wird. Und uns interessiert aus unterschiedlichen Perspektiven dann eben, wie das zusammenkommen kann eigentlich auch. Also was da die Verbindungslinien sind eben, die dann eben zu diesem Quadranten da oben rechts führen und welche Rolle die spielen. Und das ist wirklich, das ist interessant, also weil das Buch beginnt mit einer Reportage aus in gewisser Weise unserer gemeinsamen Heimat, nämlich in Hohenlohe tatsächlich in Baden-Württemberg, wo man eine ganz interessante Konstellation hat, weil da gibt es unglaublich viele Hidden Champions, also so Familienunternehmen, die wahnsinnig erfolgreich sind. Gleichzeitig haben die über Jahre hinweg schon sehr gute Ergebnisse immer für Republikaner, und jetzt mittlerweile eben auch für die AfD. Und die Frage ist so ein bisschen, ob es was mit einer bestimmten Kapitalfraktion, also um es marxistisch zu sagen, zu tun hat, die sich hingezogen fühlt zur AfD. Eine Unternehmerschaft, auch oftmals Medienunternehmer, die ja immer mal wieder sich hervortun, indem sie sagen, wir müssen nachdenken über eine Zusammenarbeit mit der AfD und so weiter. Und wo es möglicherweise auch um einen bestimmten Habitus geht. Leute, die in ihren Unternehmen eben so Unternehmenlenker sind eben und die das Gefühl haben, die Politik müsste doch mal liefern und die sich von der AfD sowas wie, glaube ich schon irgendwie, wie so einen disruptiven Schock oder sowas erhoffen und die auf jeden Fall angezogen sind davon, dass es Leute gibt, die sagen, wir machen das jetzt einfach so und uns sind diese ganzen blöden parlamentarisch-liberal-demokratischen Gepflogenheiten egal, Stichwort Trump eben, und einfach mal durchregieren eben. Und das ist, glaube ich, der Appeal, glaube ich, der bei vielen aus einer ökonomisch-politischen Elite eben den Ausschlag gibt, zu sagen, vielleicht muss man denen doch mal irgendwie die Chance einräumen. Eben.
Total spannend. Die Schlussfrage unseres Podcasts ist sozusagen eine feststehende Rubrik, die einzige, geht immer nach dem Lieblingsort in Frankfurt. Was ist in Frankfurt Ihr Lieblingsort?
Das lässt sich wirklich schwer beantworten, weil ich ein großer Frankfurt-Fan bin und es sehr, sehr, sehr viele Orte gibt, die ich gerne mag. Ich mag aber sehr gern den Grüneburg Park, der glücklicherweise direkt neben dem Campus Westend ist, aber den ich wirklich ganz wunderbar finde. Ich mag viele andere Parks hier in Frankfurt auch richtig gern. Ich mag das Mainufer gern. Was Etablissements angeht, würde ich wahrscheinlich sagen, die Alte Liebe in Sachsenhausen ist eine wunderschöne Kneipe und Lola Montez als Kulturhaus wird es, glaube ich, geführt mittlerweile, was ja auch da unten am Main ist. Da bin ich auch gern. Aber also ich könnte auch lange, lange, lange weiter aufzählen.
Herr Professor Biebricher, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen.
Ihr habt Feedback zur Folge, Gästewünsche, möchtet selbst einmal bei uns zu Gast sein oder unser Redaktionsteam verstärken, dann schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns mit einer Mail an talksoscience@protonmail.com. Außerdem findet ihr uns bei Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt uns doch eine positive Bewertung und abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.